Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Wir bemühen uns, die Folgen dieses Podcasts einigermaßen übersichtlich zu halten. Ihr sollt eine Folge gut auf einer Pendelstrecke oder beim Wohnungputzen hören können. Das heißt, eine Folge sollte in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Was das aber bedeutet ist, dass ich die Interviews, die ich für den Podcast führe, manchmal ein bisschen kürzen muss. Meistens ist das nicht schlimm. Es sorgt dafür, dass die wichtigsten Sachen kompakter zur Sprache kommen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schade. Dann muss ich aus Zeitgründen Passagen rausschneiden, die ich auch gerne drin gelassen hätte. Wer Filme mag, weiß, dass es dort oft ähnlich ist. Ganze Subplots fliegen manchmal im Schnitt raus, damit das Gesamtwerk besser fließt. Auf DVDs gibt es deswegen öfter Bonusmaterialien, in denen die, die es interessiert, manche dieser entfallenen Szenen trotzdem sehen können. Diese Podcast-Folge ist ein bisschen so wie diese Deleted Scenes aus DVD-Zeiten. Ihr hört Passagen aus Interviews des letzten Jahres, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in die veröffentlichten Folgen geschafft haben. Anne Will erzählt zum Beispiel, wie sie ihre Interviewpartner auswählt. Leonhard Koppelmann spricht mit mir über Podcasts. Und einen kleinen Nachklapp zu unserer Marienhof-Doppelfolge mit Volker Lilienthal gibt es auch. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Wir fangen mal in umgekehrt chronologischer Reihenfolge an. Ich muss zugeben, mein Interview mit Anne Will war ein persönliches Highlight für mich. Ich hatte ihren Podcast fast vom Start weg jede Woche gehört, war großer Fan des Formats und hatte schon einmal zuvor wegen eines Interviews angefragt. Im Mai hat es dann tatsächlich geklappt. Ich habe großen Respekt vor Anne Will als Journalistin und war mit dem Interview auch sehr zufrieden, in dem es ja vor allem darum ging, ihren Wechsel vom Fernsehen ins Podcasting zu reflektieren. Ein Aspekt, der im Schnitt aus Zeitgründen leider rausflog, war die Frage, wie Anne Will eigentlich ihre Gäste auswählt. Bei ihr sind regelmäßig RedaktionschefInnen und KorrespondentInnen deutscher Leitmedien zu Gast, die ihr dabei helfen, das aktuelle politische Geschehen einzuordnen. Aber wonach sucht sie eigentlich genau bei ihren GesprächspartnerInnen? Was zeichnet gerade auch ihre wiederkehrenden Gäste aus? Das habe ich sie gefragt. Und außerdem, welches Medium ihr eigentlich am meisten Spaß macht. Sie haben ja am Anfang schon mal gesagt, dass Sie manche Gäste regelmäßig im Podcast haben. Also zum Beispiel Melanie Amann, Anne Hänig, Vassili Golot war auch schon ein paar Mal da. Was zeichnet die Menschen aus, dass Sie gerne mit denen sprechen?
Also Melanie Amann und Anne Hänig waren ja erste regelmäßige Gäste. Die hatte ich ja auch schon im Vorfeld des Podcasts gefragt, ob sie da Bock drauf hätten. Und finde, beide können einfach rasend gut sprechen auch. Die haben beide unwahrscheinlich schöne Stimmen. Darauf kommt es ja auch im Podcast an. Und haben bei aller Präzision ja jede Menge Witz. Beide auf ihre Art. Ich finde, das hört man gerne. Ich habe denen immer gerne zugehört. Melanie Amann war ja auch oft bei uns in der Sendung. Und da ist die ja auch wirklich präzise, kommt auf den Punkt. Anne Hänig kannte ich aus der Sendung nicht. Die kannte ich nur aus anderen Podcasts, wo ich sie gehört hatte. Zum Beispiel im Politikteil der Zeit und Zeit Online, was ich gerne höre. Und da fiel mir Anne immer auf als jemand, die perfekt das Timing beherrscht, die ein Sprechtempo hat, was einfach großartig ist. So, und dann habe ich beide angesprochen, ob sie mitmachen würden. Und sie haben beide sofort zugesagt. Und damit war klar, damit habe ich schon mal so eine Art von Bank. Die sind schon mal da. Und dann kamen aber manche dazu, die ich im Vorfeld vielleicht auch gar nicht kannte, bei denen ich aber dann auch den Eindruck hatte, boah, das macht Spaß, das flutscht, da wir verstehen uns gut. Viele von denen treffe ich auch zum allerersten Mal dann in dem Podcast und dann fängt man gleich mal eine Stunde, anderthalb an zu sprechen. Da kommt mir, glaube ich, entgegen, dass ich das schnell kann, einen Menschen öffnen und mir kommt aber auch entgegen, dass die so rasend gut darin sind. Jörg Lau zum Beispiel, Georg Ismar ist mir aufgefallen, auch verschiedentlich schon zu Gast gewesen. Katharina Hamburger vom Deutschlandfunk, natürlich eine geübte Radiofrau. Kein Wunder, dass die sich spitzenmäßig ausdrücken kann und jeweils immer auf den Punkt kommt. Aber eben auch eine humorvolle Frau. Das das, glaube ich, trägt den Podcast am allermeisten, wenn da Menschen sind, die sich auskennen und die sich aber trotzdem auch von mir auch gerne selbstironisch in Frage stellen können und sowas. Ja, und Interviewpartner, da ist das aber auch so gewesen. Norbert Röttgen, Kevin Kühnert, Ricarda Lang, die strahlen in solchen Formaten, weil es einfach Freude macht, denen länger zuzuhören. Also bis hin zu dem Bundeskanzler Scholz, jetzt nicht mehr im Amt. Ich fand den im Podcast besonders gut. Das kommt dem eigentlich auch entgegen, das Format. Also ich sage jetzt natürlich nicht, bei dem, wem das nicht entgegenkommt. Aber ich glaube, für fast alle Spitzenleute, die gewohnt sind zu sprechen, ist das großartig. Und wenn sie Zeit haben, arbeitet denen das allen zu.
Ich finde es sehr interessant, dass Sie eigentlich mehrfach betont haben, dass Sie wandlungsfähig sind, was das Medium angeht. Und dass Sie dann auch immer gucken, was braucht das Medium von Ihnen als Rolle, wie Sie gesagt haben. Gibt es trotzdem eine, die Ihnen dabei irgendwie jetzt so am besten gefällt? Also einmal die Talk-Dompteurin so in der Mitte, dann die Podcasterin, die die langen analytischen Gespräche führen kann oder eben auch die Presenterin, die die Leute mitnimmt irgendwie auf eine Reise?
Ich finde ja, das Schöne an unserem Beruf ist, dass man sich da eigentlich nicht festlegen muss, sondern dass man genau immer mit den jeweiligen Möglichkeiten des jeweiligen Mediums spielen kann. Und wenn einem das gelingt, dann ist das toll. Ich glaube, ich habe immer ein Talent gehabt dafür, vor Kameras zu stehen. Das kann ich auch selber sehen, dass ich das gut aushalten kann, den Blick der Kamera. Ich funktioniere da, um das hässlich zu sagen. Und was ich aber von Beginn an eigentlich wollte, war, die rasend schnelle Reporterin im Radio zu sein. Insofern komme ich jetzt so zu mir zurück auf eine Art, ohne das andere ja wegzulassen. Also ich habe zwar eben gesagt, ich werde keine Politik-Talkshow mehr moderieren, aber dass ich fürs Fernsehen arbeite, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass ich das auch weiterhin tun werde. Aber mein übliches Tun ist, glaube ich, oder das Tun, was mir am liebsten ist, ist Gespräche zu führen und Fragen zu stellen. Und da finde ich das Podcast-Medium das mir einfachste Medium. Es ist auch ein einfaches Medium. Also das ist ja nicht nur meine Wahrnehmung, sondern so schlicht, wie das funktioniert, zwei Leute erzählen sich was, ist es halt. Und das halte ich auch für so grundmenschlich. So verhalten sie sich, ich mich, wenn ich am Küchentisch mich unterhalte. Anders ist es ja nicht. Außer, dass man sich natürlich richtig was vornimmt, man erarbeitet ein Gespräch, man hat eine Idee damit. So, das ist jetzt anders als am Küchentisch. Aber handwerklich ist es, man findet einen Ton, man hört aufmerksam zu. Mehr ist es nicht.
Im Februar habe ich Leonhard Koppelmann interviewt. Auch auf dieses Gespräch habe ich mich gefreut, denn Koppelmann war mir in meinen Kritiken immer wieder begegnet und, sind wir ganz ehrlich, er arbeitet so viel, es ist schwierig, ihm nicht zu begegnen. Unser Gespräch sollte sich um den Status des Hörspiels in Zeiten von Mediatheken und ARD-Redaktionsreformen drehen. Und es tat es dann auch die meiste Zeit. Unterschätzt habe ich aber, wie sehr sich Leonhard Koppelmann auch für Podcasts interessiert. Er hat bei einigen davon bereits Regie geführt und beobachtet das Medium anscheinend intensiv. Und so passierte etwas, das mir noch bisher in keinem Interview passiert ist. Mitten während unseres Gesprächs drehte Koppelmann den Spieß plötzlich um und fing an, mir, dem Podcaster und Podcast-Kritiker, Fragen über Podcasts zu stellen und im Anschluss auch seine eigenen Einschätzungen zu teilen. Der resultierende Teil des Gesprächs passte nicht zum restlichen Interview, deswegen war es mir ein leichtes, ihn im Schnitt rauszunehmen. Aber jetzt ist eine gute Gelegenheit, ihn nachzureichen. Ich finde, dass Leonhard Koppelmann zu Podcasts und auch Radio-Features wirklich interessante Reflexionen bereithält. Viel Spaß!
Ja, dann lassen Sie uns noch kurz über Podcast sprechen, weil das interessiert mich. Das ist ja für mich durchaus irgendwie auch jetzt eine Ausweichfläche, also Podcast-Produktion. Und ich habe mich gerade irgendwie durch die identifizierten Highlights, also der Newsletter des Bayerischen Rundfunks ist da ja eine ganz gute Quelle irgendwie, um auf Podcasts aufmerksam zu werden, die interessant sind. Und habe mich also durch I Will Survive Mammut, die Entscheidung ist es, glaube ich. Oh, jetzt muss ich schon raten, was ich noch irgendwie. Ach ja, Musik ist eine Waffe. Und noch ein fünftes habe ich gehört aus diesem Kanon der besten Produktionen 24. Ist die Qualität insgesamt gut? Entstehen interessante Podcasts? Und ist das irgendwie eine Vielfalt, die wir dazu gewonnen haben? Oder ist das nur alter Wein in neuen Schläuchen in einer anderen Aufbereitung?
Das fragen Sie mich jetzt?
Ja, wenn Sie.
Also ich finde, die Qualität ist gut, aber ich finde auch, dass eine gewisse Routine eingesetzt hat, wie Sachen produziert werden. Und die dann halt manchmal auch zu viel Mittelmaß führt. Mhm. Dass so die große Aufbruchsstimmung ist vorbei, wo dann am Anfang irgendwie auch, das kennen Sie ja sicherlich dann von Ihnen auch, ne? Und am Anfang kommt irgendwas Neues, dann probiert man ganz viele tolle neue Sachen aus. Es wird abenteuerlich und das ist dann, da sind die Ausschläge sozusagen in beide Richtungen höher. Manche Sachen gehen voll daneben, andere Sachen sind dafür umso spannender und toller. Und irgendwann stellt sich so eine gewisse Routiniertheit ein, dass man ja jetzt weiß, wie man es macht oder glaubt zu wissen, wie man es macht. Und dann werden die wirklich guten Sachen schwerer zu finden. Also von den Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben, habe ich auch nur die wenigsten gehört. Aber I Will Survive fand ich zum Beispiel ziemlich gut.
Ich also würde dem widersprechen, dass Routine einzieht, weil eigentlich jeder Stoff neu ist und auch jedes Mal neu aufzulösen wäre. Ich verstehe es aber auf der anderen Seite, dass natürlich Redaktionen irgendwie Muster suchen, um Erfolgsproduktionen zu kopieren. Deswegen gibt es einen gewisserweise unheiligen Trend zum True Crime, weil er insgesamt als irgendwie besonders nachgefragt identifiziert ist. Und dementsprechend werden halt Dramaturgien dahin optimiert. Mhm. Und ich glaube, dass es da natürlich irgendwie institutionell immer noch Lernbedarf, dass da Lernbedarf besteht, dass es auch andere Dramaturgieformen gibt und dass man auch tatsächlich, und das ist dann ja auch wiederum festzustellen, an den Podcasts, die dann plötzlich populär werden, dass man gar nicht so abhängig von dieser True Crime Struktur ist, sondern dass es auch noch viele andere Erzählformen gibt, die wirken und funktionieren. Mhm. Aber wenn ich von der Macherseite aus spreche, dann würde ich auch da sagen, ich finde, der Podcast gibt mir ein paar neue Mittel an die Hand, wenn ich unterscheiden würde, was unterscheidet jetzt bei den non-fiktionalen Sachen Podcast und Feature, dann würde ich sagen, hat man beim Feature halt eben sich länger bemüht, wie im Dokumentarfilm eine Distanz zum Beschriebenen einzunehmen, während der Podcast sehr stark daraus daraus argumentiert, Augenhöhe zu produzieren. Mhm. Also einen identifizierbaren Interviewer, eine identifizierbare Autorin mit in den Podcast hineinzustellen. Also mehr auf der Augenhöhe des Publikums zu argumentieren. Ja. Und aber auch das ist sicher keine reine Form.
Na, ich argumentiere häufig, dass die Podcasts sich vom Feature viel abgucken könnten eigentlich noch. Die Podcaster haben so die Angewohnheit, auch alles neu denken, neu erfinden zu müssen. Dabei sind viele vor ihnen gewesen, die vielleicht nur in Anführungsstrichen Features gemacht haben. Und dort findet sich sowohl dieses Dokumentarische, was im Podcast teilweise total untergegangen ist, weil man immer alle Leute so an die Hand nimmt, als auch es finden sich starke Stimmen einfach von Autorinnen und Autoren, die im Podcast auch manchmal so plattgewalzt werden, so unter der allgemeinen Form. Ich meine, ich bin ja zum Beispiel mit dem Podcast, in dem Sie Regie geführt haben, über Max Boon, mit dem bin ich ja nicht gerade freundlich ins Gericht gegangen. Und da fand ich leider, das lag nicht an Ihrer Regie, glaube ich, aber da fand ich leider ganz viel von dem, die Geschichte reichte überhaupt nicht aus für diese Folgen. Es gab wieder so Formatierungsdinge wie diesen weiblichen Sidekick, die irgendwie so da reingefriemelt wirkten und sowas. Und da war ich dann mit dem Endergebnis nicht sehr glücklich.
Ich mochte das ganz gerne. Aus verschiedenen Gründen war tatsächlich auch mal ein Experiment, das vielleicht noch nicht irgendwie vollständig aufgegangen ist. Aber die Verbindung von Laber-Podcast und Storytell reizt mich sehr. Und das ist etwas, was sehr abhängig ist von den Hosts, die man hat. Mhm. Also damit steht und fällt immer das Format. Da ist man ein bisschen hilfloser, weil quasi mit der Autorensetzung, mit der Autorinnensetzung ist man dann schon verhaftet. Aber also für mich irgendwie durchaus irgendwie ein Feld, das ich spannend finde und entwickeln möchte. Mhm. Und ich finde das, was Sie davor gesagt haben, sehr richtig. Also die Hochphase des künstlerischen Features, das vielleicht irgendwie, also beginnend bei, also ich will jetzt nicht ganz in die Historie gehen und Peter Leonhard Braun irgendwie erwähnen mit den vielleicht großartigsten frühen Feature. Aber sagen wir mal so im Pop-Feature, popkulturellen Feature mit Walter Filz anfangend und von da aus dann über die 90er in die 2000er Jahre gehend, da war vielleicht das Feature am freiesten in der Form und hat wirklich interessante, eigenständige Produkte hergestellt. Und jetzt kommt aber eine Generation Quereinsteiger dazu, die nicht mit dem Kanon aufgewachsen ist und vielleicht auch noch wenig Feature gehört hat und deswegen eben nochmal alles von vorne entwickelt und nochmal entdecken muss. Und vielleicht, und das ist dann auch vielleicht noch mit der Jugend des Podcasts hat es zu tun, dass die Blüte vielleicht auch noch sich erst entwickeln muss. Aber potenziell, finde ich, ist da erstmal eine große Qualität möglich. Und reizt mich auf jeden Fall, mich damit zu beschäftigen und darin zu tummeln.
Aller guten Dinge sind drei, deswegen habe ich noch einen dritten Ausschnitt mitgebracht. Deutlich kürzer als die anderen beiden. Letztes Jahr im Herbst habe ich mich mit Volker Lilienthal in einem kleinen Podcast-Studio in Berlin-Tempelhof getroffen, damit er mir in einem gut zweistündigen Interview noch einmal die Geschichte seiner Marienhof-Recherche erzählt. Das Ergebnis habt ihr vielleicht gehört. Die Marienhof-Connection erschien kurz vor Weihnachten als Storytelling-Zweiteiler in unserem Feed. Ich kannte Volker Lilienthal noch persönlich aus meiner eigenen Zeit als Pauschalist bei EPD Medien in Frankfurt in den Jahren 2009 und 2010. Er war ein gutes halbes Jahr mein Chef, bevor er seine Professur in Hamburg antrat, und ich hatte ein bestimmtes Bild von ihm. Und dieses Bild, das muss ich ehrlich zugeben, passte zwar total gut zum akribisch recherchierenden Journalisten, nicht aber zum Undercover-Agenten, der sich, wie Harald Schmidt es später ausdrückte, mit Sonnenbrille und angeklebtem Schnurrbart in ein falsches Verkaufsgespräch begibt, um die Praktiken einer Schleichwerbefirma auszuspähen. Mich hat sehr interessiert, wie er sich eigentlich auf diese Rolle vorbereitet hat. Denn davon, dass er sie überzeugend spielt, hing ja auch in der Recherche eine Menge ab. Ich sah darin Potenzial für eine lebendige Szene innerhalb der Geschichte. Lilienthal sitzt zu Hause, brütet stundenlang über dem richtigen Pseudonym, übt sein Auftreten vor dem Spiegel. Warum die Szene dieses Potenzial nicht erfüllt hat und warum davon am Ende auch nichts im finalen Podcast gelandet ist, das könnt ihr euch jetzt noch anhören. Für mich ein wichtiges Lehrstück darüber, dass journalistische Realität eben doch etwas anderes ist als die Story, die man später erzählt, und auch darüber, dass man nicht von sich auf andere schließen sollte.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil das finde ich immer, ich finde das einfach eine spannende Vorstellung. Du sitzt zu Hause und du denkst dir diesen Namen aus und du denkst dir diese Story aus. Wie lief das? Woraus hast du deine Inspiration gezogen dafür?
Ach, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Wo kam meine Inspiration her?
Ich meine auch dieser, so ein Name, es ist Matthias Backham, ist das so ein Name, den du immer schon mal eigentlich gerne geführt hättest oder so?
Nee, das ganz bestimmt nicht. Ist irgendwie so ein harmloser Allerweltsname. Kann ich dir nicht sagen, wie ich drauf gekommen bin.
Okay.
Das waren drei Deleted Scenes, die ich gerne mit euch teilen wollte. Vielleicht habt ihr ja Lust, noch einmal im Feed zurückzuscrollen und die Originalfolgen nachzuhören. Links stehen auch in den Shownotes. Eventuell entdeckt ihr dabei sogar noch weitere von unseren inzwischen 68 Folgen, die ihr noch einmal oder überhaupt einmal hören wollt. Viele andere Podcasts machen ja gerade Sommerpause. Da haben viele Leute mehr Zeit zum Entdecken. Noch ein Hinweis, seit dem 26. August, also seit heute, sind die Nominierungen für den Grimme Online Award in der Welt. Und da gibt es auch immer ein Publikumsvoting. Also wenn ihr eure Stimme für herausragende Online-Angebote abgeben wollt, schaut doch mal vorbei auf grimme-online-award.de. Und damit, ihr wisst schon, was kommt, sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. In 2 Wochen sind wir wieder mit einer aktuellen Interviewfolge zurück. Würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das doch einfach jetzt. Und bis dahin, Gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder. Seid ihr noch da? Einen Ausschnitt habe ich noch, aber der war zu speziell, um ihn sogar in dieser Deleted Scenes-Folge prominent zu featuren. Vor 6 Wochen habe ich ja mit Mayri Stritter und Benedikt Angermeier über Rollenspiele auf Twitch gesprochen. Und ich habe ja auch erwähnt, dass ich selbst Rollenspieler bin. Also wo ich die Expertinnen schon einmal da hatte, konnte ich mich nicht zurückhalten und musste auch wenigstens eine meiner Rollenspiel-Nerd-Fragen loswerden. Es geht um neuere Rollenspielsysteme, die den Gedanken des kooperativen Storytellings, das Pen-and-Paper-Rollenspiele ja ausmacht, noch ein Stück weiterdenken. Hier verlässt sich die Spielleitung nicht nur darauf, dass die SpielerInnen ihre Charaktere ausfüllen, sie lässt sie auch die Welt mitgestalten und selbst an der Geschichte mitschreiben. Damit geht ein bisschen Kontrollverlust einher, aber das Ergebnis kann auch sehr bereichernd sein. Und ich habe Mayri und Benedikt gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, bei ihren Streams auch mal in diese Richtung zu gehen. Das haben sie geantwortet.
Also Benedikt müsste beantworten, ob ihr bereit wärt, das zu machen. Ich liebe das. Das funktioniert absolut auch am Livestream. Vor allen Dingen, wenn man dem Publikum signalisiert, wie das funktioniert, dass jetzt die Spielenden die Sachen reingeben. Das ist ja für mich als Spielleitung nur eine weitere Möglichkeit zu zeigen, was ich drauf habe. Dass ich auch damit und ohne fertig vorgeschriebene Story am Ende eine interessante Erzählung hinbiegen kann.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir sind ja überhaupt nicht gebunden an irgendwelche Systeme. Wir können ja das machen, was gut ist und was unterhaltsam ist. Ich habe da auch schon 2, 3 Ideen. Wir haben ja einmal jetzt die Schauspielerin schon mal mit reingenommen aus Anita Eichhorn aus Darum ist Darum, die eine Verdächtige gespielt hat und ein Improvisationstalent quasi mitgezeigt hat. Und die hat ja auch keinen super gescripteten Inhalt gehabt. Die hat auch schon so ein bisschen miterzählt. Und sowas kann man natürlich noch viel größer ziehen. Ich denke, da braucht man auch nochmal, also das hängt natürlich ganz stark von den Creatorinnen und Creatern ab, wie die das können. Also da braucht man nochmal so ein bisschen Vorprüfung, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es macht ja auch irgendwie Spaß. Da kann man sich auch nochmal selbst die Bühne geben und in man sich selbst beschreiben und kann das Ganze plastischer nochmal machen. Von daher, ja, also wir schauen, dass wir bei jedem Projekt nochmal das weiterdrehen. Das ist auf keinen Fall fertig, das Projekt. So Spielelemente sind immer toll, wenn man die einbauen kann.